Ja, Apostelgeschichte, Kapitel 24. Wir haben gesehen, wie Paulus seine letzte Schritte macht nach Jerusalem, Caesarea, und dann geht es nach Rom. Ist eine lange Reise, dauert auch ein paar Jahre, ist eine lange, einsame Reise. Ein Mann, der so viele Menschen zum Segen geworden ist, der sein Leben lang oder schon sehr viele Jahre Geschwister um sich herum gehabt hat. Mann, der es gewohnt war, immer in der Gemeinschaft zu sein. Zu Hause und in der Gemeinde und überall, hat immer Menschen um sich gehabt. Und jetzt die letzten Schritte, der letzte Weg ist ein einsamer Weg, voller Schmerzen. Er leidet. Ich sehe auch viele Parallelen zu dem Weg, den Jesus gegangen ist. Und Jesus hat es ja auch seine Jünger gesagt, das wird euch nicht anders gehen als euer Meister. Es wird nicht anders bei euch sein. Ich werde auch älter und merke auch, dass Dinge sich verändern, wenn man älter wird. Es gibt viele Situationen im Leben, wo ich mich, obwohl ich noch unter euch bin, mich eigentlich sehr alleine fühle. Und man wehrt sich oft innerlich dagegen und nimmt das nicht aus Gottes Hand. Wenn man sich nicht wehrt und das versteht als ein Geschenk Gottes, dann kann es schwer, aber schön sein. Ich glaube, dass ich sagen kann, dass die schwersten und einsamsten Tage meines Lebens, meines Weges als Christ sind die schönsten, obwohl sie schwer waren, waren es die schönsten. Und es gibt da eigentlich nur einen Grund, warum man das sagen kann, weil Jesus denen nahe ist, die leiden, die es schwer haben, in den Tälern. Da ist er da. So sehen wir auch heute, dass Paulus Weg schwer ist. Es ist nicht einfach. Er will es gehen. Er hat sich dazu ganz klar entschieden, trotzdem, dass er es deutlich gehört hat, dass es schwer werden wird. Seine Geschwister haben versucht, ihn zurückzuhalten, aber keiner konnte es. Er wusste, das ist mein Weg, den will ich gehen. Jetzt ist er von Jerusalem nach Caesarea befördert worden. Wir haben gesehen, mit einer kleinen Armee, 470 Soldaten, um einen frommen Menschen, der keine Fliege zu leiden kann, zu bewachen. Das ist Wahnsinn, ne? Es ist nicht, dass die Römer Angst hätten, dass er weglaufen könnte, sondern das war ein Schutz für Paulus, dann die reißende Wölfe waren hinter ihm her. Und das ist der hohe Priester und seine Kollegen, das Hohe Rat. Die haben geschworen, nicht mehr zu essen, bis sie ihn getötet haben, auch ohne jegliche gerichtliche Verhandlung. Das sind religiöse Menschen. Claudius Lysias wird nicht fertig mit der Situation und sagt, ich schicke ihn eben zu meinem Kollegen, der Felix, in Caesarea. Das sind etwa 90 Kilometer. knappe 100 Kilometer wahrscheinlich von Jerusalem nach Caesarea. Caesarea ist ein Hafen, liegt direkt am Mittelmeer. Einige von uns sind sicherlich schon da gewesen, Uschi bestimmt. Felix ist der Statthalter und Felix hat sich durch krumme Geschäfte, durch Erpressungen einen Weg gebahnt in die Position, in der er steht. Er hat sich diese Stellung als Statthalter gekauft durch Erpressungsgelder. Gelder, die er hat, dem, dass er Menschen, die bereits schon arm waren, unterdrückt hat. Und in Händen diesen Männern ist Paulus. Und Gott bewahrt ihn dennoch, es wird ihm nicht geschehen. Die Frommen werden ihn umbringen. Felix ist alles, aber kein fairer Mensch. Er versteht nichts von Gerechtigkeit. Und das sehen wir auch noch im Text. Paulus ist aber nicht nur Jude, sondern ein römischer Bürger. Und das ist für ihn ein Schutz. So hat er die Römer, die ja die Feinde Israels sind, als Schutz. Wahnsinnig, wie Gott Gewalt hat über allem. Es zu wissen und es hier zu sehen, sollte uns ganz still und ruhig machen. Warum sollten wir Angst haben? Gott beschützt uns mit und durch unsere Feinde. Ist das nicht heftig? So viel Gewalt hat Gott. Er führt den Teufel um die Nase herum. Wir können den Teufel mit Gewissheit nicht um die Nase herumführen und wir sollten das nicht probieren, aber Gott kann das. Gott gebraucht es uns zum Segen, wenn wir ihm vertrauen und lieben von ganzem Herzen, wie Paulus es tat. Nun ist er jetzt in Caesarea angekommen und er übernachtet in einer Burg direkt am Mittelmeer, nicht im Knast, weil er ein römischer Soldat ist. Und die haben jetzt nun Angst, etwas Falsches zu machen. Das ist so eine ganz heiße Situation geworden mit Paulus. Und die ist so heiß, dass Hananias, der hohe Priester, der bereits schon über 80 Jahre alt ist, sich den Weg macht nach Caesarea. 5 Tage später taucht er auf mit seinem Anwalt. Sein Anwalt, ein bekannter, eloquenter Redner. Tertullus. Und da knüpfen wir jetzt an in Kapitel 24 und Vers 1. Nach 5 Tagen kam der hohe Priester Hananias mit einigen Ältesten und den Anwalt Tertullus herab. Die erschienen von dem Statthalter gegen Paulus. Als der aber herbeigerufen worden war, fing Tertullus an, ihn anzuklagen und sprach, er spricht ja erst hier zu Felix, dass wir im großen Frieden leben unter dir und dass diesem Volk viele Wohltaten widerfahren sind durch deine Fürsorge, edelster Felix. Das sind die Männer, die hier für Recht sorgen. Wir haben erkannt, dass dieser Mann und so weiter. Aber erstmal bleiben wir da stehen. Hier wird den Felix Honig um Mund geschmiert. Ist das das richtige Wort, oder? Und er sagt noch dazu, das erkennen wir alle Zeit und überall mit aller Dankbarkeit. Sogar in den Auslegungen habe ich gelesen, das ist jetzt nicht mein grobes Vokabular, die Ausleger sagen, dass Felix eine Ratte war. Wir werden es auch später sehen, auch im Bereich seiner Familie und ja, seine Vorfahren. Tertullus aber, der die Gabe hat, Menschen für sich zu gewinnen. Und deswegen hat ja Hananias ihn mitgebracht. Schmeichelt den Felix. Ich lese euch einfach ein paar Verse, die ich hier gefunden habe in meiner Bibel, zum Thema Schmeichelei. Spiegelei und Schmeichelei. Hiob sagt, von mir soll kein Ansehen der Person gelten und ich will keinen Menschen schmeicheln. David schreibt, der Herr wolle ausrotten alle Heuchelei und die Zunge, die hofartig redet. Ich krieg immer, sagt Gänsefleisch, aber es heißt bei euch Gänsehaut. Goose flesh heißt das auf Englisch. Ihr seid Gänsehaut, wir sagen Gänsefleisch. Wenn jemand mich schmeichelt, mir wird's übel im Magen. Ich mag es nicht. Ich habe es gelernt, nicht zu mögen. Wer Geheimnisse verrät, ist ein Verleumdner. Und mit dem, der den Mund nicht halten kann, lass dich nicht ein, wer viel labert. Ja, kann ich dir hinterher geben oder soll ich dir jetzt? Das war Hiob 32, 21, Psalm 12, 4, Sprüche 20, 19 habe ich gerade gelesen. Jetzt Sprüche 24, 24, wer zum Schuldigen spricht, du hast recht, dem fluchen die Völker und die Leute verwünschen ihn. Sprüche 28, 23, wer einen Menschen zurechtweist, wird zuletzt Dank haben. Mehr als der da schmeichelt oder freundlich tut. Das ist das, was unser Anwalt hier tut. Wer seinen Nächsten schmeichelt, der spannt ihm ein Netz über den Weg. Sprüche 29, 5. Paulus schreibt in 1. Thessaloniker 2, 5, denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen. So wichtig, dass wir das nicht tun, Geschwister. Wir sollen Gott loben und nicht einander schmeicheln. Wir können einander ermutigen, aber das ist etwas anderes als schmeicheln. Das Schmeicheln fällt uns viel einfacher, ob man es glaubt oder nicht, als klares Reden miteinander. Was wir brauchen, sind nicht Schmeicheleinheiten, sondern was wir brauchen, ist ein klares Wort, das in Demut und in Liebe gesprochen wird. Das hilft weiter, das andere ist alles. Kennst du das, wenn du in eine Situation hineinkommst, ne, wo irgendwo geredet wird und plötzlich du merkst, die Stimmung ist negativ, du kommst aber dazu und plötzlich wird es anders und es wird dann ganz süß, ne? Und irgendwie übersüß. Ne? Es ist so speziell, wie wir Menschen so umgehen mit unserer Zunge, wie wir andere versuchen zu gewinnen, ihren Gunst zu kaufen durch hohles Gerede. Und das ist die Gabe dieses Tertullus und Hananias, ein Mann Gottes, in Anführungsstriche, bringt ihn, sein Vertreter. Paulus sagt oder schreibt im Neuen Testament, geht nicht vom Gericht, geht nicht in die Welt. Warum? Weil die Richter und Anwälte so sind. Erledigt eure Probleme in der Gemeinde, haben wir vor kurzem gehabt erst. Zurück zu 24, Kapitel 24, Vers 4. Damit ich dich aber nicht zu lange aufhalte, ist er nicht rücksichtsvoll, bitte ich dich, du wolltest uns kurz anhören in deine Güte. Das sagt er zu einer Ratte. Wir haben erkannt, dass dieser Mann schädlich ist und dass er Aufruhr erregt unter allen Juden auf den ganzen Erdkreis. ziemlicher Vorwurf, oder? Ganze Erdkreis. Also er übertreibt auf keinen Fall. Und dass er ein Anführer der Sekte des Nazarener ist. Er hat auch versucht, den Tempel zu entweihen. Ihn haben wir ergriffen. Das ist eine Lüge. Er hat wieder den Tempel entweiht. Das wurde ihm vorgeworfen, haben wir ja gelesen, aber bewiesen ist es nicht. Der ist nicht einmal zu einer Verhandlung gekommen. Die sind alle ausgeklinkt und haben sich gegenseitig denn angegriffen. Das ist der Zustand der Situation da im Hohen Rat gewesen. Ist hier überhaupt nichts bewiesen worden? Hier ist ein Anwalt, der den Hohen Priester vertritt und er lügt. Er schmeichelt nicht nur, sondern er lügt. Naja, beim Schmeicheln hat er ja bereits schon genug gelogen. Ne? Und wollten ihm richten nach unser Gesetz. Überhaupt gar nicht. Die wollten ihn töten, ohne ihn zu richten. Sollte überhaupt gar keine Verhandlung geben. Gleich tot machen. Aber der Oberste Lysas kam dazu und riss ihn mit großer Gewalt aus unseren Händen und wies seine Ankläger an dich. Also, das stimmt auch nicht ganz. Dann, der Claudio kam ja, um ihn zu bewahren, davor, dass die Juden ihn totschlagen. Der hat eingegriffen und Paulus verteidigt. Wenn du ihn verhörst, kannst du selbst das alles von ihm erkunden. Deswegen wir ihn verklagen. Auch die Juden bekräftigten das und sagten, es verhielte sich so. Also, hier haben den Hohenpriester, der Tertullus, die Lügen zusammen und die Ältesten aus Jerusalem, der Mutter, ne? Gemeinde da in Jerusalem, nicht christliche Gemeinde, aber die jüdische Gemeinde, lügen alle miteinander. Denen sind alle Mittel recht. Auch da sehen wir eine Parallele zu der Situation, in der Jesus stand. Paulus aber antwortete, als ihm der Statthalter winkte, zu reden. Weil ich weiß, dass du in diesem Volk nun viele Jahre Richter bist, will ich meine Sache unerschrocken verteidigen. Da ist der Paulus, der ist kein Schmeichler. Der kriecht nicht dahin. Der ist ganz sachlich. Was sagt er? Eine rein mathematische Wahrheit. Du bist viele Jahre hier. Er sagt nicht gut oder schlecht, nur du bist ein Mann, der viele Jahre hier ja, als Richter steht. Du kannst feststellen, dass es nicht mehr als 12 Tage sind, seit ich nach Jerusalem hinaufzog, um anzubeten. Ich bin gekommen, um anzubeten. Und sie haben mich weder im Tempel noch in der Synagoge noch in der Stadt dabei gefunden, wie ich mit jemandem gestritten oder einen Aufruhr im Volk gemacht hätte. Sie können dir auch nicht beweisen, wessen sie mich jetzt verklagen. Das bekenne ich dir aber, dass ich noch dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott mein Vater so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in Propheten. Dazu kommen wir später. Wir lesen erstmal weiter. Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch sie selbst haben, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Darin übe ich mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Nach mehreren Jahren aber bin ich gekommen, um Almosen für mein Volk zu überbringen und zu opfern. Er kam ja aus Asien zurück zur Muttergemeinde in Jerusalem und brachte Gaben mit. Und darüber hat die Gemeinde auch zum Teil entschieden. Mach und das mit den Gaben. Du kannst deine Geschwister für dich gewinnen. Das haben wir ja schon gelesen. Gaben, das sind letzten Endes Gaben der Almosen sind Gaben der Barmherzigkeit. Das sind nicht Almosen, weil es nur ein paar Pfennige waren in irgendeine Blechdose. Na, das war eine Menge, was er mitbrachte. Das war wahrscheinlich eine große Menge Gaben. Gaben aus Barmherzigkeit oder Barmherzigkeitsgaben. Als ich mich im Tempel reinigte, ohne Auflauf, Ungetümmel, fanden mich dabei einige Juden aus dem Provinz Asien. Die sollten jetzt hier sein vor dir und mich verklagen, wenn sie etwas gegen mich hätten. Oder lass dieser hier selbst sagen, was für ein Unrecht sie gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand. Es gibt, sagt er, ich stehe zwar hier alleine, er hat keinen Anwalt, die Ältesten aus Jerusalem sind auch nicht hier, der steht ganz alleine da, Bruder Paulus. Der ist aus Asien zurückgekommen und seine Brüder, stellt euch das mal vor, zu besuchen und beschenken in Jerusalem. Hananias hat sich den Weg gemacht mit Tertullus und die Ältesten, die Ankläger sind alle da. Sehen wir auch die Parallele zu Jesus am Kreuz? Alleine hängt er da. Wo sind die Jünger? Weggelaufen. Ein paar Frauen sind da und Johannes, der ihn so sehr liebte. Hier sehen wir, dass Paulus eben das durchschreitet. Und aus den Evangelien ist es deutlich, Paulus war überzeugt, dass er als Jünger Jesu den Weg Jesu gehen müsste. Neulich habe ich eine Sendung im Fernsehen gesehen zum Thema evangelikale Gemeinden in Deutschland, USA und weltweit. Und es war ein Bericht über eine Bewegung genannt The Call. Es wird gezeigt, immer noch diese ganze Woche hindurch auf Phoenix. Es ist schon zwei- oder dreimal gezeigt worden seit Sonntag und es wird auch noch zwei- oder dreimal gezeigt. Man sollte es sehen, was da abgeht, was da verkündigt und gelehrt wird. Alles unter dem Deckmantel von gläubigen Menschen, Menschen, die an Gott glauben, an Jesus glauben, Christen, evangelikale Christen. Alles, was sie, darum geht es mir, nicht um das ganze Ding. Also ich kann euch empfehlen, es zu sehen. Und sie singen unser Lieder, unser Chorus und ich denke, ich möchte das aber ganz klar eigentlich klarstellen, dass wir da überhaupt nichts mit am Hut haben. Alles, was sie machen, sie gehen raus auf der Straße und evangelisieren in Anführungsstriche und es ist alles nur eine positive, menschlich gesehen, Botschaft voller Gefühle und schöne, positive Aussagen. Es wird unheimlich viel gemacht, um das einen geistlichen Anstrich zu geben. Und die haben zwei Leute, also die Frau, die das, recherchiert hat, das ist eine gewaltige Kritik, letzten Endes haben sie The Call, also The Call hat wahrscheinlich gedacht, wir kriegen einen Bericht im Fernsehen über unsere Bewegung, ne? Das wird ein Stück Promotion für uns sein, ist es aber gar nicht. Also die hat die so fertig gemacht, die ist aber eigentlich eiskalt und hart und unsachlich, sie schmeißt alles in einen Topf. Aber wieder zurück zu dieser Sache, die haben einige Leute interviewt, nachdem sie sich angeblich bekehrt haben, mit denen gebetet worden ist und denn auch so die Stimmung da ist, guck mal, wie die Leute sich bekehren hier. Sie hat dann in zwei Fällen einen jungen Mann und zwei junge Frauen gefragt, was sie da erlebten, was sie getan hätten. Die Frauen wussten nicht, was sie getan hatten. Sie haben auch nichts verstanden. Dann haben sie aber die Hände aufgelegt und gebeten, dass der Heilige Geist über sie kommt. Der Typ sagt, ja gut, habe ich überhergehört, es ist doch okay, das funktioniert gut. Wenn nachher die Frauen
bei mir Reihe stehen, das ist doch schön. Das ist das, was er verstanden hat. Viel Geld, Arbeit, gesund sein, Erfolg auf einer Ebene. Nur alles süßen, positiven Schmalz. Jetzt zurück zum, das ist das, was wir heute hören. Und die Jugendlichen, die fahren so drauf ab, dass es eine Masse von hysterische, zum Teil kranke Menschen, dass es sowas von schlimm ist. Und in diesen Topf werden wir alle zusammen reingeschmissen. Die fundamentale evangelikale Christen, grausam. Und wir stehen uns da selber im Weg. Es ist schlimm. Zurück zu Paulus hier. Was erlebt denn Paulus? Ein Mann, der von Gott geführt wird. Bis nach Rom wird er geführt. Ein Mann, der von Gott gesegnet ist. Ein Mann, der weiß, Jesus ist mit mir, jetzt hier in dieser Situation. In dem ganzen Leid, in die Einsamkeit ist Gott. Gott hat mich in diese Einsamkeit hineingeführt. Diese junge Menschen ist nicht einmal gesagt worden, weißt du, dass du ein Sünder bist und dass Jesus Christus dich nicht erlöst, dass du zur Hölle fährst, das wissen die gar nicht. Das ist ein rein kommerzielles Evangelium. Sie sind gar nicht erlöst, aber mit ihnen wird gebetet, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Die wissen nicht, wo oben und unten ist. Wir machen uns selber was vor. Das Evangelium ist eine ganz andere Sache. Aber das Süße und Schöne ist, Jesus ist da. Und Jesus bewahrt und führt und wird Paulus bis am Ende beistehen und begleiten. Paulus sagt in Vers 20, oder lass diese hier selbst sagen, was für ein Unrecht sie gefunden haben, als sie vor dem Hohen Rat stand. Es sei denn, dies eine Wort, das ich rief, als ich unter ihnen stand. Um der Auferstehung der Toten willen werde ich von euch heute angeklagt. Das sind die Anklagen. Und er hat sich hier aufgezählt. Er sagt in Kapitel 24 und Vers 14, ich bin einer, der den Weg geht. Der Weg oder den Weg, das war ein Begriff für Christen. Und wir finden das 6-mal im Neuen Testament. Der Begriff Christ oder Christen findet man nur 3-mal im Neuen Testament. Wir nennen uns Christen heute. Damals war Christ oder Christin so eine Art Beleidigung. Die Frommen. Ein Begriff, was eigentlich sehr beliebt war damals, auch von den Jüngern, war diejenigen, die den Weg gehen. Die von den Weg, oder? Ist das richtig? Paulus sah von sich, ich bin einer, der den Weg geht. Im selben Vers 14 sagte er, ich glaube an der Schrift. Und dann in Vers 15 von selben Kapitel 24 hier sagte er, ich glaube in und schaue nach der Auferstehung. Wer hat denn ein Problem damit? Was habe ich Böses getan? Er stellt sich zu dem, was er sagt. Und dann sagt er in Vers 22, Felix aber, der von dem Weg genauere Kenntnis hatte, vertagte ihre Sache und sagte, wenn der Oberst Lysias herabkommt, so will ich eure Sache entscheiden. Er verschiebt es. Und wir werden auch lesen hier in diesen Versen. Und dass er eine Ratte ist, bestätigt sich hier im Text. Er befahl aber, den Hauptmann Paulus gefangen zu halten, doch in leichten Gewahrsam und niemand von den Seinen zu wehren, ihm zu dienen oder besuchen. War aber keiner. Paulus war alleine. Der hatte nur Feinde. Offene Tür und keine tauchte auf. Nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla. Das richtig ausgesprochen? Drusilla ist die Tochter von Herod Agrippa, der von Würmer aufgefressen wurde im Amphitheater in Caesarea. Sie ist die Großtochter von Herod, der... Herod ist auch richtig auf Deutsch, ne? Herodes, Herod, wir sagen Herodin, Herodes. Der die Kinder schlachten ließ, als Jesus geboren wurde. Sie war die Urgroßtochter von Herod oder Herodes, der Johannes den Täufer enthaupten ließ. Nettes Mädchen. Sie ist die Frau von Felix. Felix ist schon viermal verheiratet, das ist jetzt seine fünfte Frau. Eine junge Frau. Und er hat es, ein Syrier, einen syrischen Mann, das arme kleine Schaf, was er hat, das einzige, seine kleine süße Frau, hat es einfach den Syrer, diesen syrischen Mann entrissen und zu sich genommen. Das ist der Felix. Und er taucht jetzt hier auf mit seiner Frau Drusilla. Nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Judin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Er kommt zur Burg und lässt Paulus holen. Jetzt hatte Paulus eine Möglichkeit, ein Zeugnis zu geben. Und er spricht mit ihm zuerst über den Glauben an Christus. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix. Lass uns erstmal so weit lesen. Er spricht vom Glauben an Jesus. Wieder zurück zu unserem Beispiel mit The Call, okay? Es läuft alles glatt. Wollen alle, möchten alle, dass man mit ihnen betet, ihnen die Hände auflegt. Da wird weder Sünde, noch Verfehlungen, noch Himmel oder Hölle erwähnt. Gar nichts. Es geht nur darum, willst du gesegnet werden? Wir wollen dich gerne segnen. Was wünschst du dir? Was begehrt dein Herz? Das ist die Botschaft. Und dafür sind sie anscheinend offen. Aber Paulus ist ein Schlitzohr. Er lässt es nicht nur über den Glauben an Christus, er lässt es nicht nur dabei, sondern als aber Paulus später im Gespräch über Gerechtigkeit, nun spricht er über Gerechtigkeit mit dieser Ratte, dieser krumme Hund. Paulus hat den Mut, jemand, der in der Lage ist, ihm zu zerquetschen in Bruchteil von einer Sekunde, genau ganz klar das Evangelium zu verkündigen. Ist das nicht heftig? Ich hätte auch irgendwie eine frohe Botschaft gefunden in der Situation. Er liest ihm die Leviten. Er spricht von Gerechtigkeit. Ananias ist ungerecht, Tertullus ist ungerecht, die Ältesten sind ungerecht, Felix ist ungerecht, sie lügen und betrügen alle miteinander. Paulus steht da allein und spricht ein klares Wort. Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit. Er denkt, wo hast du die Drusilla her? Und von dem zukünftigen Gericht. Er spricht hier, er predigt hier das volle Evangelium. Und als Paulus das sagte, erschrak Felix und antwortete, für diesmal gehe. Zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Tja, interessant muss aber heute nicht sein. Die Stimmung ändert sich plötzlich. Ne? Kennt ihr das auch, wenn ihr so Leuten so das Evangelium bringt, ihr denkt, die sind offen und plötzlich kommt eine Sperre, da ist eine Mauer da, der Heilige Geist weicht, es wird alles ruhig, du hast dann wie ein Stein im Herzen, ne? Wärst nervös und bist froh, ne? Dass die Person einfach tatsächlich geht. So ist eine Situation hier. Muss ja heute nicht sein, es ist ja morgen oder übermorgen. Wir können uns irgendwann reden wir nochmal über. Interessant, ganz spannend, ne? Aber irgendwann. Wir treffen uns, wir sehen uns bestimmt wieder. Ein Pastor spricht
über das Gericht Gottes zu seiner Gemeinde und sagt, liebe Gemeindemitglieder, ihr könntet schon morgen vor Gott stehen. Er wurde ernster. Ja, es könnte heute sein. Ein Mann, der vorne saß in der ersten Reihe, fing an zu lachen. Der Pastor war total irritiert und sagte, ja, was lachst du denn? Oder was lachen Sie? Diese Person war ihm eigentlich nicht bekannt. Er war normalerweise nicht in der Gemeinde. Was lachen Sie denn? Warum lachen Sie? Und der Mann steht auf und sagt, ich bin aber kein Mitglied in dieser Gemeinde. Liebe Gemeindemitglieder, ihr könntet schon morgen vor Gott stehen. Ich bin aber kein Gemeindemitglied. So sind wir. Wir verschieben alles auf morgen, wenn es ganz konkret wird. Wir weichen aus, wir machen einen Bogen. Und so war das hier mit den Felix. Hier, Vers 26, bestätigt sich, was er für ein Mensch ist. Er hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde. Darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Haben wir das übertrieben, als wir gesagt haben, das ist eine Ratte? Seht ihr, warum wir nicht vor Gerichte gehen sollen miteinander? Ich sage nicht, alle Anwälte sind, das sage ich nicht. Ganz bestimmt nicht. Nur Gott will uns bewahren von so vielen Richter und Anwälte, ne? Und Staatsanwälte, die letzten Endes in einem krummen Geschäft hängen. Ich kenne das von Indien. Ich bin insgesamt etwa 10 Jahre regelmäßig jedes Jahr für ein halbes Jahr nach Indien gereist. Und für mich war es sehr schwer, ein Visum zu kriegen damals, heute ist es einfacher, für ein halbes Jahr. Es gab nur Maximum 3 Monate und das war schon sehr schwer. Also ich musste mittendrin in den ganzen Versuchen, und eigentlich war es nicht erlaubt, aber ich musste dennoch versuchen, ein Visum zu bekommen für zusätzliche 3 Monate. Und die haben manchmal Ausnahmen gemacht, manchmal ging es ganz gut, aber normalerweise war es schlimm. Und am Anfang ist das so, dass ich hingegangen bin und sie haben mir dann gesagt, nach 3 Monaten kommen Sie morgen wieder. Und ich bin dann morgen wieder hingegangen und dann bin ich da und der Typ hat mich ignoriert und ich denke, ich war doch da, Sie haben doch hoffentlich mein Pass noch. Ja, ja, Pass ist da, kein Problem. Ich sage, kommen Sie morgen wieder. Und das ist nicht gelogen. Ich bin manchmal 10 oder 12 Mal hingegangen und habe das nicht geblickt, was da eigentlich abgeht. Wisst ihr, was er gewollt hat? Schwarzgeld. Aber ich bin, also, so unschuldig, wie ich war in dem Ganzen, habe das nicht geblickt, bis er so genervt war, dass er mir einen Stempel gegeben hat und den Pass über den Tisch geschmissen hat, regelrecht. Dann sage ich zu einer von meinen indischen Freunden, was ist denn da, warum hat er das gemacht? Ja klar, du hast ihn so genervt, dass er eigentlich, du hast gewonnen. Er hat Geld erwartet, aber irgendwann konnte er das nicht mehr nervlich verkraften, dass du ständig da aufgetaucht bist und so blöd getan hast. Er hat mit Gewissheit gedacht, du weißt ganz genau, was du treibst. Ne? Aber das ist doch das Spielchen hier. Also gerade in diesen Kreisen ist es so. Er hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde. Darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Als aber 2 Jahre um waren, kam Portius Festus als Nachfolger des Felix. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück. Hier haben wir den Nächsten und der ist nicht anders. Der will nur die Juden Gutes tun, weil ihm auch Gutes getan wird. In dieser Situation, die wir hier sehen, hängt Paulus alleine, ganz alleine. Wir lesen nicht von irgendeinem Besuch oder irgendjemand da. Ich weiß es nicht, ob die Geschwister in Jerusalem für ihn beten. Ich habe keine Ahnung.
Er ist ja nicht nur hier ein Störfaktor. Paulus, das, was ihm vorgeworfen wird, dass er überall Unruhe stiftet, wo er auftaucht, das war eine Tatsache, dass es wirklich war. Nur seine Gegenwart als Licht und Salz hat solch eine Unruhe gestiftet, dass Menschen froh waren und Paulus weg war. Und ich gehe davon aus, dass es in Jerusalem so war. Sie wollten ihre Ruhe haben, ihre schöne, gemütliche Gemeinde, wo sie zwar wiedergeboren waren, Christen, aber auch noch Juden, wo sie alleine gegessen haben, nicht mit den Heiden gegessen haben, wo sie ihre Kinder weiterhin beschnitten haben, wo sie alle Ordnungen des jüdischen Gesetzes weiterhin halten dürften. Und Paulus, so sehr er ein Bruder war, war nicht erwünscht. So geht er seinen Weg alleine, aber nicht ganz alleine. Gott sei Dank tut er das mit Jesus. Und wir lesen nächste Woche in Kapitel 25, wie es weitergeht mit Paulus und Festus. Uns geht's so gut, Jesus. Uns geht's so sehr gut, dass wir heutzutage nicht einmal dein Wort richtig verstehen. Dennoch gibt es Geschwister weltweit, in Südamerika, in Zentralasien, in Indien, in Fernasien, in China, die verfolgt werden. Die unter Druck leben, die einsam sind in Gefängnisse. Geschwister, die nicht einmal wissen, wen sie vertrauen können. Die über Jahre vom Gefängnis zum Gericht und wieder zurückgehen. Wir bitten dich für unsere Geschwister, denn es so geht. Wir wissen, dass du bei ihnen bist und bitten dich, dass du sie tröstest, stärkst und segnest. Wir bitten dich, dass du schenkst, dass sie wissen, dass es Menschen gibt, die für sie beten. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir in dem Wohlstand, in dem wir leben, nicht diese Theologie annehmen, die Theologie des Wohlstands, wo wir meinen, wir hätten das Recht, reich zu sein, wir hätten das Recht, menschlich gesehen Erfolg zu haben, wir hätten das Recht auf irgendwas, Herr. Dass du uns liebst und segnest und trotz unserer Schwächen und Unzulänglichkeiten dennoch treu bleibst, das ist so ein gewaltig großes Geschenk. Wir bitten dich, dass wir begreifen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es uns so gut geht. Und bewahre du uns vom Heucheln, dass wir bereit sind, wie Paulus einen Mund aufzumachen. Und wenn es Leiden bedeutet, dass wir das einfach in Kauf nehmen. Wenn es bedeutet, abgelehnt zu werden, auch vielleicht von unseren Geschwistern, dass wir nicht schmeicheln, sondern dass wir die Wahrheit in Demut und in der Liebe sagen, Herr. Mach du aus uns Männer und Frauen Gottes. Bewege du unser Herzen. Erfülle du sie mit Dankbarkeit für den Frieden und den Wohlstand, den wir genießen. Aber bewahre uns davor, dass sie kalt werden wie Steine, selbstsüchtig und gleichgültig. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, als Gemeinde für unsere Geschwister zu beten, dran zu denken und es nicht zu vergessen, unsere Geschwister, die leiden, und auch für dein Volk, Jesus, das so sehr unter Druck steht im Moment. Wir bitten dich um Gnade für Israel,
Wir bitten dich für Männer und Frauen Gottes, für das Land. Wir bitten dich für dein Licht, dass sie die Wahrheit erkennen. Wir bitten dich, dass du sie vergibst, wo sie Gewalt anwenden und wo sie Rache suchen. Jesus, wo eine Härte vorhanden ist, die einfach nicht so ist, wie es sein sollte, Herr. Wir bitten dich für die Länder drumherum, für die arabischen Länder. Wir bitten dich, dass du segnest, Herr, und dass du schenkst, dass sie dich sehen, mittendrin in dem Ganzen, dieser Auseinandersetzung, dass sie dich sehen, wie du dich zu deinem Volk stellst und dass sie sich nach dir ausstrechen, nach Frieden und Liebe, dass sie begreifen, dass sie das selber nicht schaffen können, sondern dass sie dich brauchen, Herr. Wir bitten dich, dass wir weltweit dazu lernen, im Moment, in diese große Krise, wo so viel gesprochen wird und geredet wird über Religion und Gewalt. Du bist ein Gott des Friedens und der Liebe. Ein Gott, der die andere Wange kehrt. Ein Gott, der noch eine Meile geht, wenn er gezwungen wird. Ein Gott, der seine Feinde speist. Herr, schenk du uns deinen Frieden und mach du uns zu Friedensstifter. Wir bitten das in Jesus' Namen. Amen.